Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in speziellem Setting. Wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, schon angekündigt. Wir sind nicht in Bremen, respektive München. Wir sind gemeinsam in Paris. Das war auch ein kleiner Hinweis natürlich. Wir sind bestens ausgerüstet dafür, in hunderten Kilometern Entfernung aufzunehmen. Aber nicht so gut dafür, dass wir uns gegenüber sitzen. Deshalb ist die Technik heute sehr rudimentär. Wir hoffen, es klingt trotzdem okay. Dafür, Ole, gestern, ne? Wir durften ihn bewundern. Den großen Menschen aus Frankreich. Und Paris natürlich vor allem.
Ich dachte, du meinst Harrison Barnes.
Auch aber den
doch. Er ist kein Franzose.
Er ist kein Franzose. Aber er ist auch riesig. Und er
fühlte sich hier pudelwohl.
Das war sein Spiel.
Ja.
Andere werden euch andere Dinge erzählen. Aber wenn man vor Ort war und realistisch auf die Dinge geguckt hat, war es ein echtes Harry B-Spiel.
Es stach heraus. Der Mann, ne, nur additiv. Höchste Plus-Minus von allen, selbstverständlich. Hat sich all seine Punkte selber verdient durch Putbacks. Es war unglaublich. Es war eine Harrison Barnes Show.
Es war eine Harrison Barnes Show und ich hab's ja in der Halle schon gesagt. Er stand halt da, wo ein Stürmer stehen muss, ne?
Genau, absolut. So, ja. Es war ein klassischer Knipser.
So ist es. So ist wie Weiland Harry Kane.
Ja.
Aber
auch in wichtigen Spielen.
Auch in, ja eben, wie gestern zum Beispiel.
Playoff-Atmosphäre.
Es war Playoff. Andere allerdings haben auch eher davon gesprochen, dass es so ein bisschen wie All-Star-Atmosphäre gewesen sei. Chris Paul, ne, nach dem Spiel.
Ja, man wusste nicht so genau, ob das jetzt ein Lob war oder nicht. Ich glaube, er meinte auch damit eher, dass da halt so Promis saßen und so und Altvordere, zu denen er selber auch zählt, aber das hat er nicht hinzugefügt. Aber wie fandest du es denn? Ich meine, ich habe ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt ständig in irgendeiner Halle bin, aber über die letzten Jahre habe ich etwas mehr Erfahrung oder es etwas häufiger erlebt als du. Deswegen, wie war das denn so für dich?
Wie warst du? Es war wunderschön. Nein, es war tatsächlich sehr cool. Also es hat, mal abgesehen davon, dass wir in der letzten Reihe saßen, ne?
Ganz
oben.
Also wir hatten, mein Kopf haute an die Decke,
ja.
dieser Halle. Es war toll.
Meiner nicht, der ist nämlich ein bisschen weiter unten. Aber es war sehr cool. Also gerade mal so die ganzen Leute aus der Nähe zu sehen, gerade Wemby aus der Nähe zu sehen. Die Show aus, wir haben vorher so ein bisschen über die Show spekuliert. Ich fand es jetzt gar nicht so übermäßig. Aber alleine so ein bisschen dieses Gewusel an die Pressekonferenz hinterher. Ich fand auch ganz cool, Chris Paul mal live zu erleben, weil über Chris Paul hört man ja immer diverse Dinge und ich habe ihn so aus der Distanz und Presseraum dann irgendwie als relativ angenehm empfunden. Also er hat ja irgendwie zugehört bei den Fragen, hat darauf geantwortet, ist darauf eingegangen und so. Und das mit dem Austergame war, glaube ich, tatsächlich so auf die Atmosphäre gepolt, nicht so aufs Spiel. Ich fand es witzig, weil dann hinterher noch eine Frage an Harrison Barnes kam. Danach Chris Paul hätte gesagt, wie ein Austergame und ich glaube, er hat es dann eher so verstanden. So haben wir am Anfang auch angefangen. Ein bisschen. Aber nee, man hat auch, also ich meine, es ist halt auch einfach cool, weil du eine Halle halt schon. Und das war, fand ich, auch so ein bisschen ein Vorteil der Plätze weit oben. Du siehst halt auch ein bisschen mehr. Also du hast halt einfach so ein bisschen so einen Überblick, fand ich. Also du siehst, man sah zwar, du hast ja irgendwann gedacht, Trey Jones sieht aber groß aus.
Ja, das war wirklich eine Illusion. Das war komisch für mich.
Und ich fand, so Wembys Dimensionen waren jetzt auch nicht so ganz, also waren nicht so klar ersichtlich, wie viel größer er hat als alle. Also als er an uns vorbeigelaufen ist im Presseraum, war es dann irgendwie schon durchaus imposant. Auch, dass er sich fast den Kopf angehauen hat an der Decke.
Ja.
Oder nicht angehauen hat, aber er war nicht weit weg von der Decke. Nein, aber ich fand so.
Er hätte da nicht springen können in dem Raum.
Ne, das stimmt. Vor allem auf dem Podium nicht. Aber ich fand so grundsätzlich, so einfach mal so ein bisschen gucken, gerade so, was jetzt Cuts und Bewegungen von der Offense angeht, fand ich es irgendwie ganz cool, das irgendwie zu sehen. Also, weil das, ja, und dann natürlich ist alles außenrum, man siehst dann halt irgendwie aus einem halben Kilometer Entfernung dann Joakim Noah und,
ne? Boris Diaw,
genau, die ganzen Leute, Oscar Robertson war da. Es waren sehr viele da diesmal, hatte ich so den Eindruck.
Ja, sie haben aufgefahren.
Ja.
Da die Zeiten sind vorbei, als irgendwelche abgehalfterten Ex-Spieler daher gefahren wurden.
Ja, du meinst wie Weiland, Kareem und Hakeem Olajuwon.
Ja, genau.
Ja, aber nee, war cool. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dann auch so im Presseraum zu sitzen, auch so Rick Carlisles Grumpiness zu spüren, aber dann so diese leichte Ironie in seinen Antworten immer.
Also ja, ich finde, er hat sich auch schnell gefangen.
Ja.
Also man hatte schon den Eindruck, der war jetzt nicht gut gelaunt, aber ich glaube, er hatte vorher so einen Moment, um sich kurz zu sammeln und hat gedacht, okay, mit den Franzosen, da reiße ich mich jetzt zusammen. Er ist dann sicherlich danach in die Komödie Oberkampf gegangen, um noch ein bisschen zu ragen.
Um das Eck von meinem Hotel. Stark.
Ja. Absolut, um da noch ein bisschen Dampf abzulassen, aber ich fand auch, er hatte eigentlich eine gute, er kam schon eigentlich ganz gefasst und fast ein bisschen Popovic-artig rüber.
Der ja,
aber jetzt natürlich nicht dabei war.
Ja, ja. Nee, er kam, ich fand's geil, weil, also so reinkam, wie gesagt, da hatte ich das Gefühl, die Grumpiness zu spüren. Und als er dann saß, ein Profi halt, ne?
Ja.
Profi. Wie Harrison Barnes.
Der eine oder andere deutsche Journalist hatte auch Angst, seinen Namen zu nennen, bei der Frage, die er gestellt hat an Rick Carlisle, aus Angst verfolgt zu werden. Und, ne, ich konnte es verstehen.
Ja, absolut, absolut. Nein, das war sehr schön. Und dann hatten wir natürlich, wie gesagt, es war Harrison Barnes Spiel, aber Wemby war auch in Ordnung, ne?
Ja, also für mich war das jetzt ja das zweite Mal, dass ich ihn in Person gesehen habe. Letztes Jahr habe ich ihn in Brooklyn gesehen und das war halt tatsächlich so aus der zweiten Saisonhälfte eins seiner schlechteren Spiele. Also da hatte er in den Wochen davor und auch unmittelbar danach so einige dieser ersten Boxscores gehabt, wo man echt dachte, was zum Teufel passiert denn hier? Und das waren ungefähr meine Erwartungen und dann hatte er da irgendwie einen schweren Stand, wurde auch von Nick Claxton rumgeschubst und hat irgendwie seine Würfe nicht getroffen.
Aber auch bekannt als Bruiser, ne?
Nick Claxton. Ja, absolut. Ja. Wurde von seinen Teamkollegen nicht gefunden und man konnte schon so die Dimensionen erkennen, aber noch nicht, dass er das Spiel halt so transformiert hat. Und gestern hat er halt das Spiel transformiert, also muss man sagen. Gerade ja. Im dritten Viertel gab es eine Phase, wo er, glaube ich, in drei Possessions nacheinander die Pacers abgeräumt hat. Ja. Dann, was er vorne gemacht hat, also 4 von 11 Dreiern waren es diesmal. Ist viel, aber ist auch okay. Irgendwie eröffnet halt das Spiel selber für sich sozusagen. Ja. Und was er halt dann teilweise in Richtung Korb dann noch abgezogen hat. Also sowohl sein Playmaking war extrem, finde ich. Also hat viele sehr, sehr gute auch Extra-Pässe gespielt. Hat sich selber ein Alley-Oop übers Brett gelegt, wie Weiland Tracy McGrady. Ja. Wobei das bei dem halt anders aussah als bei Wemby,
weil er dabei kaum springen muss. Ja. Aber den kann sich auch nur Wemby so vorlegen, glaube ich, weil er eigentlich irgendwie zu weit weg war und auch zu wenig gesprungen ist, um dass es irgendwie geht. Und
ja, er kann die Distanz halt ganz gut wieder dann verkürzen. Ja. Und ich finde, das war halt echt auch einfach mal was man noch mal viel, viel besser sehen kann, wenn man das so in Person miterlebt, wie schnell er halt auch defensiv recovern kann. Also wie viel kleiner das Feld für den einfach ist, weil er so schnell dann irgendwie selbst wenn er eigentlich geschlagen ist, wieder ins Play zurückkommen kann, was für Richtungswechsel der macht. Also, und jedes Mal, wenn er hatte so ein, zwei Mal auch beim Drive, wo er so ein bisschen, sah ein bisschen nach Stolpern aus. Ja, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das so sehe, denke ich so, nee, das weiß ich nicht, ob der so von den Maßen her dafür gemacht ist, da irgendwie zu stolpern. Also, ja. Wirft dann immer gleich Angst um Knöchel, aber der hoppelt danach halt, also grazil wie eine Gazelle weiter über den Court und macht halt Dinge. Also das war schon sehr beeindruckend, muss man sagen.
Ja, fand ich auch. Also gerade, also was du gesagt hast in der Defense, es wirkt dann manchmal ganz kurz so, als müsste er sich orientieren, aber wie schnell, also auch so, wenn ich drüber nachdenke, habe ich auch so das Gefühl, es ist halt auch ganz viel Gespür. Also gerade wenn er so ein bisschen, wenn er aushilft und dann kommt der Pass irgendwie vom Ballführenden irgendwo anders hin und dann ist er kurz, guckt er kurz und dann ist er aber genau da und dann kommen halt diese langen Arme. Und ja, wie du sagst, also wie er sich einfach defensiv bewegt, war schon sehr cool zu sehen in der Halle. Und auch zu sehen halt einfach, wie es, wir haben schon oft drüber gesprochen, aber wie es die Offense und auch die individuelle Offense einfach verändert, also von anderen Teams. Also da ist halt einfach da, ich hatte mal bei, ich glaube bei Nembhard war es, also so Richtung, wollte eigentlich so Richtung Korb gehen und dann irgendwie hat er auf einmal gecheckt, oh, es ist Wemby, der da neben mir ist. Und dann hat er irgendwie, das war so wie so ein kleiner Schockmoment quasi. Mhm. So sah es zumindest aus. Und hat dann irgendwie abgebrochen und mein generell die Pacers, haben wir auch ein bisschen drüber geredet, so während des Spiels, es ging jetzt nicht, sie hatten jetzt nicht wahnsinnig viel Tiefe im Spiel irgendwie. Es ging sehr, sehr viel von links nach rechts und zurück. Und ich denke mal, das ist insgesamt wahrscheinlich so eine Geschichte, die ja halt irgendwie auch so ein bisschen Wemby geschuldet ist. Man hätte es natürlich Karl halt fragen können, wenn man sich getraut hätte, ne? Aber aber ich fand, also Wemby war sehr beeindruckend irgendwie auch. Ja, Halliburton war interessant mal zu sehen, fand ich. Also weil er irgendwie, der Dreier ist ja teilweise ganz gut gefallen, aber es war so ein bisschen, also er wirkte halt nicht, weil schon gerade auch so im Vergleich zu letztem Jahr, wo man gesagt hat, er kontrolliert das Spiel, er orchestriert die Offense und so. Und ich hatte irgendwie so den, also ja, er hat den Ball immer, aber es war jetzt nicht so, es war nicht viel proaktiv irgendwie. Also wenn war es halt so dieses, also er hat halt ganz viel diese so von links, also halt so geslidet sozusagen, ein bisschen getanzt von links nach rechts, um sich dann so ein bisschen Platz für einen Stepback-Dreier zu erarbeiten. Das hat dann auch funktioniert, aber so dieses Ding, okay, ich tue was, um die Dinge ins Laufen zu bringen, hatte ich so das Gefühl, kam jetzt nicht so oft vor irgendwie. Weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, er wirkt auf mich im Moment schon bisschen eindimensional, also weil er halt eigentlich ein Areal auf dem Court hat, wo er als Scorer selber sich irgendwie einbringen kann. Mhm. Und das ist halt wirklich so Top-of-the-Key-Dreier. Das ist ja auch nicht wirklich in der Ecke oder so, sondern das ist halt wirklich, wenn dann dort, ist es auch, also er ist ja schon in Bewegung, wenn er den Ball abgegeben hat, aber es ist relativ selten so, dass er dann Relocation in die Ecke macht oder sowas in der Art. Sondern es ist halt schon viel dort, sehr wenig irgendwie mal downhill, sehr wenig die, Also auch einfach nur die Bedrohung. Ich meine, das war noch nie so 100% seine Stärke, dass er jetzt irgendwie ständig Paint-Touches kreiert hat oder so. Aber ich fand's, also es ist schon ein großer Unterschied zu erkennen, so im Vergleich zum Anfang der letzten Saison. Ja. Und also das ist, finde ich, was, das hat sich jetzt, also das sind jetzt ja dann auch bald schon, ist ja schon ein gutes Jahr, dass das jetzt so ist. Ne? Und also vielleicht ist das jetzt mehr die Norm, vielleicht wird sich das auch irgendwann wieder ändern. Ich meine, er hat ja dann, also ein, zwei Drives hatte er dann schon gehabt, ja. Einmal hat er dann auch gerade so den Dunk hinbekommen. Aber was mir bei ihm halt echt dann auch nochmal bewusst geworden ist, so im Vergleich mit anderen Guards, und das ist, also wir haben ja gestern auch ein paar Mal drüber gescherzt, so warum er im Draft gefallen ist und so, und dass er halt keine Separation bekommt. Und also was mir halt echt mal so in Person mehr aufgefallen ist als sonst am Fernseher, der kriegt schon Separation, aber er braucht Platz dafür und er braucht eine gewisse Zeit dafür, seinen Stepback-Dreier vorzubereiten, dass er halt so diese Tanzroutine hinbekommt, um dann den Schritt zurück machen und es dann hinzukriegen. Es gab halt eine, ich glaube am Ende des dritten Viertels oder so war das, oder also auf jeden Fall lief da die Uhr ab und er hatte da den Ball relativ in der Ecke, war, glaube ich, gegen Vassell isoliert und hatte da aber halt nicht die Zeit und dann er hatte gar keine Möglichkeit, ein bisschen Abstand zu kriegen, weil er da halt auch jetzt nicht so seine Schrittfolge, glaube ich, hinkriegen konnte. Und da hat, also ich finde, da merkt man so, dass er halt so ein eher, wie soll man sagen, so ein bisschen abgehackter Athlet ist. Also der jetzt nicht dann easy da irgendwie den dynamischen Schritt in die Richtung und dann zurück und überhaupt und also jetzt auch nicht die Kraft hat, jemanden dann irgendwie so ein bisschen zu bumpen und dann hoch, sondern dass es halt schon eigentlich von dieser Schrittfolge im Moment sehr abhängig ist und die kam er dann nicht und dann wirst du halt auch, also Vassell, der jetzt nicht berühmt ist dafür, ein sensationeller Verteidiger zu sein, hat ihn halt, also der hat den Versuch aufgefressen. Das, ja. Da hat er auch wirklich gar keine Chance. Das war so ein bisschen wie wenn wir versucht hätten, gegen den da einen Dreier
hochfliegen zu lassen.
Das fand ich schon interessant zu sehen. Also, weil das ist im Moment, glaube ich, auch immer noch nicht die beste Version von Halliburton. Also ist halt so ein bisschen die Frage, wann und wie kriegt man die halt mal wieder zu sehen.
Ja, genau. Und mittlerweile ist es ja echt schon eine relativ lange Phase, wie du gesagt hast. Und dann, ja, ich war doch eher die Szene habe ich auch noch im Kopf. Ich dachte auch, jetzt bin ich gespannt, ob er rauskommt. Ich meine, natürlich in der Ecke mit ablaufender Shotclock ist natürlich auch eklig, wenn dir der Verteidiger auf den Füßen steht, weil du hast ja weder Raum noch Zeit, irgendwie groß was zu machen. Aber wie du sagst, klar, da gibt's natürlich Guards, die da irgendwie rauskommen. Wahrscheinlich ist er halt tatsächlich so ein bisschen auf einen gewissen Fluss angewiesen. Aber ich fand halt, wie gesagt, letztes Jahr, als es so richtig gut lief, und auch im Jahr davor, als wir nochmal so per Sehtest irgendwie angeschaut hatten, hat er diesen Fluss halt auch kreiert so ein bisschen. Und also auch für die gesamte Offense. Und das war jetzt irgendwie gestern so, wie gesagt, deswegen habe ich gemeint, also es war so nicht so proaktiv, es war viel so Ball schnell abgeben oder halt diese Dribblings von Seite zu Seite. Und wie gesagt, ich weiß dann auch nicht, was da per Design ist, was dann der Gameplan genau ist. Ist ja auch immer so schwierig, an solche Fragen zu stellen. Erik, wie ist denn das? Der macht es ja gar nicht mehr. Also warum denn? Warum ist das denn so?
Und also man muss fairerweise auch dazu sagen, das ist ja eigentlich für die Pacers in letzter Zeit echt wesentlich besser
gelaufen. Genau.
Wir haben jetzt das schlechteste Spiel seit Wochen von ihnen wahrscheinlich gesehen. Und also
gerade in der Defense. Also sie waren ja über die letzten Wochen eine der besten Defenses der Liga und jetzt gestern es war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Spiel kann ja in zwei Richtungen kippen, wenn irgendwie der Hometown Hero nach Hause kommt zum ersten Mal und zum einzigen Mal in einem Jahr. Und die Halle dann halt irgendwie Kopf steht. Und was er, ich meine, es war natürlich mega laut, also irgendwie kam es auch ziemlich cool alles.
Ja.
Und dann ist es wahrscheinlich, ja, das kann halt in die Richtung kippen, okay, das Team, Wemby's Team, nimmt es halt voll an und genießt die ganze Geschichte. Wemby genießt die ganze Geschichte, so wie es dann im Endeffekt war und legt halt ein Riesenspiel auf. Oder es ist halt, der Druck ist zu groß und es funktioniert nicht. So war es jetzt so, die Spurs haben es ausgekostet und die Pacers hat so ein bisschen halt gerade im dritten Viertel halt überrollt und gerade hat auch defensiv angezogen. Und dann, ich bin mal gespannt, auch Samstag, ob da jetzt, ja, ob, wie Indiana dann da rauskommt. Also der Klassiker wäre, wenn sie es dann gewinnen.
Ja, also die Chance ist hoch. Also
ja, genau.
Das hat ja Chris Paul auch gestern gesagt, dass sie bisher von diesen Back-to-Back, also von diesen Baseball-Serien, wo sie zweimal nacheinander gegen ein Team gespielt haben, dass sie das noch nie gesweept haben, sondern entweder gesplittet oder beide verloren. Oder
beide verloren, genau.
Also, das ist halt auch ein junges Team. Und also von den Spurs haben wir gestern die beste Version seit langem gesehen. Die haben vorher, was haben sie, 2 der letzten 8 oder so gewonnen?
Ja,
also die waren ja eigentlich wirklich gerade nicht sonderlich gut drauf. Und also ich wusste auch vorher nicht, was da so zu erwarten ist, ob das auch dann für ein Wembanyama vielleicht halt so ein bisschen lähmend sein könnte, diese ganze Situation.
Ja, aber
war es offensichtlich überhaupt nicht, sondern also der hat es voll angenommen.
Ja.
Und also Das war auch, also Chris Paul meinte ja danach, das war so mit das beste Spiel, was er die ganze Saison von ihm gesehen hat. Und man muss sagen, es war wirklich in allen Facetten irgendwie genau, da. Genau,
ein komplettes Spiel.
Und man hat gemerkt, er wollte auch was zeigen. Also er wollte auch so ein bisschen den Show-Aspekt mit reinbringen.
Ja. Sehr viel Ballhandling hat er gehabt, also auch sehr viel
Auch funky Ballhandling.
Ja, ja, genau. Ja.
Und auch funky Pässe und so.
Ja.
Aber es war halt auch alles wirklich irgendwie dem, es war produktiv.
Ja.
Und was du angesprochen hast mit dem, dass Offensivspieler abdrehen. Ich finde, also ich weiß leider nicht, du kennst ja Leute so im Sport-Tracking. Vielleicht musst du mit denen mal sprechen.
Mhm.
Weil es braucht, finde ich, eine Statistik für dieses forcierte Business Decision vom Offensivspieler. Also quasi, wie oft pro Spiel oder pro Saison sorgt ein Verteidiger dafür, dass wenn der Offensivspieler ihn da sieht, dass er halt sagt, lieber nicht, ich drehe jetzt ab. Hier werde ich abgeräumt, ich spiele den jetzt lieber raus. Selbst wenn ich damit vielleicht alles von vorne starten muss und vielleicht die Uhr schon abgelaufen ist und wir vielleicht keinen vernünftigen Wurf kriegen, aber mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Weil das ist schon einzigartig.
Nennen wir es dann die OG Anunobi Statistik oder nennen wir es OG einfach dann?
Ja, oder FBD? Das ist blöd. Nee, wir müssen irgendwie ein Akronym finden, was zu Wemby passt, weil es ist halt seine Statistik. Es gibt niemanden, der das ansatzweise in der Form...
Ja, der ist quasi begünstigt. Es wäre quasi auf der einen Seite, wer die meisten begünstigt, das wäre die Wemby-Statistik und wer dann nochmal
aufpasst. Ja, wer sie forciert.
Ja, genau, ja. Nee, aber stimmt. Das ist wäre tatsächlich
interessant. Wir können es auch als quasi negative Statistik beim Offensivspieler messen, dann BD, Boom Dizzle, in Anlehnung an unseren guten alten Freund Baron Davis. Wobei das zu positiv ist.
Ja. Ja, okay, wir denken nochmal drüber nach.
Wir tüfteln dann noch.
Ja,
auf jeden Fall ist es halt so ein bisschen sein Ding.
Ich
kann mich an keinen anderen Spieler erinnern, der das in der Form bei Offensivspielern so forciert hat. Es gibt schon andere, die natürlich einschüchtern. Also nicht, dass der Kollege Rüdiger nicht auch Leute irgendwie da einschüchtern würde, aber bei Wemby, weil man halt weiß, der ist halt auch noch so schnell und der ist irgendwie so schnell wieder zurück im Play, also der schüchtert die Leute schon echt nochmal mehr ein.
Ja, auch das Ding, genau, ein war relativ am Anfang Play, wo Miles Turner ihn eigentlich an der Dreilinie aussteigen lässt. Und Miles Turner ist jetzt auch nicht klein und geht dann zum Ring und hat eigentlich den freien Dunk und dann räumt ihn halt Wemby von hinten ab.
Ja.
Und normalerweise, wenn du halt als Center dann schon fast nur noch die Arme ausstrecken musst und den Ball durch den Ring stopfen kannst, dann normalerweise funktioniert es, aber da kommt halt dann Wemby und räumt ab. Deswegen ist es halt irgendwie, also nachdem er vorher auf den Fake reingefallen war. Und das sind halt, und umdrehen musste seine 2 Meter, über 2,20 Meter und dann nochmal Richtung Zone rennen musste. Und das ist halt schon krass. Ich fand's TJ McConnell war es ja einmal wurscht, dass da Wemby war. Hat er noch, also ich weiß nicht, ob es bereut hat, aber zumindest kam der Wurf direkt zurück zum Absender.
Ja. Das Geile ist halt, für TJ McConnell ist halt die gesamte Range, die er hat, wird, also das ist genau alles der Bereich, den Wemby abdeckt.
Wenn
der Dreier nehmen würde, wäre es vielleicht ein bisschen anders. Aber so ist es halt echt gemein, weil der ganze Teil des Courts, den er bespielt, der wird halt verschluckt von diesem
Typen. Ja. Er hat auch, ich fand es ganz witzig, weil er hatte echt so eine gewisse Dynamik, fand ich auch mal ganz interessant, in der Halle zu sehen.
Also
er kam rein, so, okay, krass.
Der ist schnell, der spielt ja auch immer mit Vollgas.
Ja, genau. Und hat dann auch so ein bisschen was geöffnet, fand ich kurz. Aber wie du sagst, also er hat seine eigene Offense, sein eigenes Scoring kam halt dann nicht so zum Tragen, weil da halt der andere Kollege noch unterwegs war. Weil du gesagt hast, Spurs, bestes Spiel seit langem, auch noch Shoutout Devin Vassell, weil
extrem gut.
Er hat, ich weiß nicht mehr genau, aber viel oft dann eben geworfen hat er auf jeden Fall nicht.
Ja, ich glaube 25 und was war es, 11 von 14? Oder nee, 11 von 14 war, glaube ich, die Statistik von Benedikt Mathurin.
Ja, stimmt.
Aber der perfekt Französisch spricht. Das ist übrigens, also Blick hinter die Kulissen. Auf der Pressetribüne waren sehr viele Leute schockiert, als der Hallensprecher ihn Französisch ausgesprochen hat.
Und dann
so, guck mal, so heißt der aber nicht. Und dann, dann steht er da in der Hallenmitte, spricht perfektes Französisch. Der Mann ist halt französisch-kanadisch.
Ja.
Er ist tatsächlich Mathurin, spricht ihn nur keiner so aus.
Er spricht ihn keiner so aus. Das ist quasi der Dennis Schröder Kanadas.
Genau, Grüße von Dennis Schröder.
Ja, aber es war das, ich muss auch sagen, ich habe es auch ein paar Mal erwähnt, es kann, also obwohl es richtig war, in meinen Ohren falsch. Das war, weißt du, wie ich meine? Mathurin, dann eben kurz geschüttelt. Aber ja, so heißt er nun mal, der Benedikt.
Kann man nichts machen.
Ja, auch auf der Pressetribüne gewesen, fand ich auch sehr, also auch sehr aufgeräumt, fand ich sympathisch irgendwie. Finde es mal ganz nett.
Wenn du hast aber auch nur Gestik und Mimik bewerten können, weil er halt
Französisch gesprochen hat. Ja, natürlich. Also inhaltlich war ich raus, aber ich finde es mal, es ist immer so die Frage, ist da jemand jetzt gelangweilt oben oder ist jemand gelangweilt? Und ich fand er auch zugehört und also eigentlich alle, die da waren, ne? Gut, werden wahrscheinlich auch so ein bisschen angehalten worden sein, okay, wir sind jetzt hier, es ist jetzt nicht everyday business.
Ja.
Aber
ich meine, die die Presseleute sind auch nicht blöd, ne? Also die setzen jetzt auch nicht dann von den drei Leuten, die sie da hinsetzen, die hin, die am wenigsten Bock haben zu reden.
Ja.
Wobei das ziemlich witzig wäre. Ja. So, so ein Hater hinsetzen würde. Oder? Die Frage verstehe ich nicht.
Okay. Joe Mazzulla
kommt immer mit. Ja, Joe Mazzulla, das wäre Weltklasse. Ich hoffe, die Celtics kommen, solange er da Coach ist, immer nach Europa.
Das wäre richtig cool. Da müsste man sich auch wirklich, da müsste man sich einfach vorab halt unfassbar viele Fragen überlegen.
Was halten Sie eigentlich von Kampfkunst? Wie viel Zeit haben Sie?
Das ist, ist das dein Ding, oder was?
Ja, unter anderem.
Okay.
Also, er interessiert sich für Mixed Martial Arts, für natürliche Predators, also so für so beispielsweise Killerwale oder
Löwen,
all solche.
Okay.
Das studiert er, wie die attackieren. Das zeigt er dann auch seinen Spielern, damit die gefasst sind. Das wäre übrigens mal wieder Zeit dafür, weil die sind ja im Moment.
Ja, es war ja auch
von den
Lakers versohlt worden.
Ich glaube, die müssen sich jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar mehr Tiervideos angucken. Und zwar
ich glaub,
FSK 18 Tiervideos.
Ja.
Na, und sonst interessiert er sich halt noch für Banküberfälle und so Zeugs.
Ja, okay.
Also, deswegen guckt er auch The Town ständig.
Mhm.
Aber also auch sonst hat er mal, ich glaube, im Low Post war das sogar nach der Meisterschaft, hat er, glaube ich, ein bisschen was darüber erzählt, dass er das interessant findet, was die Strategie dahinter ist und wie man das so macht.
Mhm. Okay.
Ganz kurz, der beste Raid-Movie, deiner Meinung nach, so, was Überfälle angeht. Das ist jetzt, ne? Das ist mal die Sidebar, mit der du nicht gerechnet hast.
Der hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Also ich meine, The Town ist tatsächlich ganz gut, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber.
Der ist tatsächlich gut, ja.
Warte mal.
Der ist schon Heat.
Würde ich
sagen. Ja. Also, ja, ist mein Favorit.
Ja. Weiß ich auch tatsächlich, ich weiß nicht, er geht jetzt nicht, es ist kein klassischer Raid-Movie, aber es geht ja auch so ein bisschen um,
The Raid.
The Raid, genau, da geht's.
Ist auch
geht's,
sehr gut.
Ja, nein.
Das wäre einer für Joe Mazzulla, da wird gekämpft die ganze Zeit.
Rock'n'Roller fand ich nicht schlecht. Also, den Film fand ich geil und es ist jetzt nicht der klassische Raid-Movie. Es geht halt auch darum, wie du jemanden das letzte Hemd ausziehst. Und wieder.
Okay, den habe ich überhaupt nicht mehr vor Augen.
Also auch ein Guy Ritchie-Film ist wahrscheinlich mit der von diesen ganzen Londoner Gangster-Filmen der unbekannteste.
Ja, ich glaube, ich habe den einmal gesehen, aber das ist ewig her. Also habe ich da null Erinnerungen dran.
Ja, so, ich glaube,
während ich Snatch und Bube Dame König Gras, glaube ich, beide mindestens 30 Mal gesehen
habe. Absolut zu Recht.
Ja.
Absolut zu Recht. Ja. Joe Mazzulla, wusste eigentlich, apropos Kampfkunst, wusste ich mal Kung Fu gemacht, habe?
Du oder Joe Mazzulla?
Nee, ich.
Ja, nee, wusste ich nicht.
Ja, hab ich mal, ja.
Komm, wegen Wu-Tang oder?
Nee, es war, wie kam das? Irgendwie irgendein Spitzel ist draufgekommen, dass halt bei uns in der Nähe einer, der bei uns früher auf der Schule war, der da irgendwie Lehrer ist und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen da mal hin und probieren das mal aus und dann waren wir echt so ein Jahr waren wir dabei, also bis zur ersten Prüfung. Ich bin da, hab's ja nicht bis zur ersten Prüfung geschafft, weil dann irgendwie was zeitlich hat's nicht mehr funktioniert. Aber dann halt so richtig mit, das war so was Aufwärmen in Anführungszeichen und danach hätte auch schon wieder nach Hause gehen
danach
können.
Danach warst du aufgewärmt.
Ja, da warst du richtig aufgewärmt und eigentlich auch schon wieder cool downed und so.
Okay.
War ganz geil.
Ist was hängen geblieben? Wenn Joe Mazzulla dich jetzt angreifen würde, könntest du dich verteidigen?
Nee, ich könnte nur ganz kurz das Pferd machen. Und dann, aber da würde er mir gewinnen. Pferd ist eigentlich nur in die Knie gehen, also quasi so in die Hocke.
Mhm.
Und aber halt so, dass du einen Stock drauflegen kannst, dass er nicht runterfällt.
Ah, okay.
Ja. Und das musst du in der Prüfung, glaube ich, 3 Minuten halten oder so.
Krass.
Also so, und dann, aber wie gesagt, beim Aufwärmen übst du das auch.
Mhm.
Und dann machst du halt noch das und so und dann, genau. Was ich auch noch weiß, es gab sehr, sehr gemütliche Hosen. Die Kung-Fu-Hosen, halt, nämlich hier konntest du halt kaufen für günstiges Geld und die war halt auf maximale Bewegungsfreiheit ausgerüstet.
Okay.
Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ja, dann.
Sonst.
Gestern.
Wie schätzt du jetzt die Spurs ein? Wie schätzt du die Pacers ein? Was ist da hängen geblieben? So allgemein.
Ja, ist natürlich nach so einem Spiel. Also die Spurs sind für mich absoluter Meisterschaftskandidat.
Wenn nicht Favorit.
Ja. Es ist, ich glaube, die Spurs sind halt schon, also, gut, gestern, du hast ja gesagt, wir haben die beste Version ihrer selbst gesehen, glaube ich. Und wenn sie, also wir werden jetzt kein, so ein Vassell-Spiel kommt jetzt wahrscheinlich regelmäßig vor, weil ich bei Vassell, war am Anfang der Saison verletzt, kam später rein, irgendwie, das ist ja auch schon so ein bisschen in die Saison spielen. Also das heißt, ich würde ihn dann schon eher in die Richtung tendieren sehen, insgesamt so, als jetzt in die, ich habe jetzt wahnsinnig große Probleme zu scoren oder ich habe noch meinen Rhythmus nicht. Wemby, glaube ich, könnte sich auf einem vielleicht ein bisschen weniger Show, ein bisschen weniger, ich muss jetzt was zeigen, aber halt auch, das ist halt, das könnte irgendwann schon so sein Niveau sein, dass er halt mehr oder weniger Abend für Abend irgendwie bringt, was wir gestern gesehen haben.
Ja, das ist er, ist ja wirklich nicht weit davon.
Genau. Also und deshalb, ja, also ich finde, sie haben schon so ein paar interessante, ich meine, Chris Paul wird nicht lang da sein, aber so sie sind, glaube ich, wenn sie diese Konstanz reinbringen, da hat er auch mit Johnson drüber gesprochen, so dieses, als es darum ging, so, ja, wie ist es mit, jetzt, ihr habt vorher die 8 Spiele verloren gehabt, oder 2 aus 10 gehabt, und er hat gesagt, genau, das ist halt so dieses junge Team, diese Konstanz lernen. Ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiges Ding, und klar fehlt dann vielleicht noch irgendwie es fehlt sicherlich noch ein zusätzlicher Star, aber ich finde sie jetzt, so wenn du jetzt sie so in der Saison siehst, die gehören jetzt nicht zu den Top-Teams, aber ich glaube, wenn sie es ins Play-In schaffen, es ist halt allein dieser Wemby-Faktor macht es halt einfach wahnsinnig unangenehm zu spielen.
Ja.
Und es ist halt, ich glaube, grundsätzlich, und ich glaube, das ist viel entscheidender als was das, was in der Saison passiert. Ich glaube, grundsätzlich einfach sind sie auf einem sehr guten Weg, Wemby gut in der NBA ankommen zu lassen, lernen zu lassen, auch jetzt Spiele zu gewinnen in seiner zweiten Saison. Ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig. Ich glaube, so, gerade so dieses Ding zu sagen, wir holen Chris Paul, wir holen Harrison Barnes, haben wir auch im Sommer schon gesagt, aber so dieses, wir bauen da auch schon eine gewisse Kultur auf, und es ist jetzt die ersten Jahre nicht, also es ist nicht komplett egal, was wir da machen, also was dann hinten in der Bilanz steht. Ich glaube, das ist, also sie ist gerade für die Zukunft, weil sie haben ja auch, was Budget angeht, was Draftpicks angeht, haben sie ja alle Möglichkeiten, da noch jemanden dazu zu holen. Ich glaube, da, und das ist halt für mich das Entscheidende. Also ich glaube, sie haben da ein sehr, sehr gutes Fundament gelegt oder legen da gerade ein sehr, sehr gutes Fundament, und damit fahren sie, glaube ich, gut. Pacers, ehrlich gesagt, kann ich mir kein richtiges Urteil über die Pacers erlauben, weil ich glaube, so wie wir bei den Spurs die beste Version gesehen haben, haben wir bei den Pacers gerade im dritten Viertel somit die schlechteste Version gesehen.
Ja.
Und da jetzt den Standard anzulegen, finde ich schwierig, gerade auch dadurch, dass es jetzt defensiv nicht so gut funktioniert. Sie hatten, wobei diese Sequenz, als die Spurs zweimal den Inbound nicht hinbekommen haben.
Ja, im vierten Viertel haben sie dann ja auf einmal ganz Feldpresse gespielt, und da haben sie ja auch die Spurs dann komplett aus dem Rhythmus gebracht. Ja. Erstmal, das haben sie einfach nur zu spät gemacht, muss man sagen.
Was ich nicht ganz verstanden, aber Obi Toppin hat ziemlich heiß angefangen und musste dann raus. Also gerade so dann von den Rotationen her, war dann, glaube ich, fast das ganze zweite Viertel raus.
Hättest du eigentlich mal auf der PK Carlyle fragen können, ob das vielleicht seine Schuld war,
dass sie den Rhythmus
verloren
haben. Warum er den Toppin rausgelassen hätte und ob das halt so der Genickbruch war.
Ob er sich da jetzt auch schuldig fühlt.
Und ob er sich mal hinterfragen möchte, so auch als
grundsätzlich. Ob er da in sich gehen muss, wenn er im Oberkampf sitzt.
Ja. Was ist that on you? Das wäre eine gute Frage gewesen, glaube ich. Da hätten wir auch eine gute Konversation führen.
Dann wäre auch endlich doch noch ein bisschen aus sich rausgekommen.
Den Profi in sich kurz vergessen. Und hätte, aber beim nächsten Mal vielleicht. Nee, aber so Halliburton, das ist so, es ist irgendwie nicht das, was wir schon gesehen haben. Und das ist halt klar, wenn das im Endeffekt, das ist ja im Endeffekt so mit der Franchise-Player, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also damit tue ich mich jetzt echt so ein bisschen schwer, da halt so das Ceiling einzuschätzen einfach, weil ich einfach nicht weiß, was sein Ceiling noch ist. Und das ist schon auch dann entscheidend natürlich offensichtlich für das Ceiling der Pacers. Aber sie haben schon, sie haben da irgendwie schon eine ganz, ganz nette Kombination beieinander. Also gerade wenn du jetzt Nembhard siehst defensiv, dann sein schöner Mini, den er nimmt, das ist ja irgendwie so als Stilmittel, wenn du das hast, ist es ja gut, wenn das nicht dein einziges Ding ist, was du machen kannst. Der Dreier von Turner, den du, also das ist ja, ich meine, das ist alles jetzt nicht so riesen Contender, aber es ist irgendwie so auch so, es ist ja auch ein Team so ein bisschen, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind und in Conference Finals waren, es ist ja auch ein Team, das noch lernt. Neesmith ist wieder dabei.
So ein Team mit relativ vielen verschiedenen Waffen.
Ja,
also aus Siakam hat ein ganz komisches eigenes Spiel.
Ja.
Mathurin ist jemand, der gut darin ist, Freiwürfe zu ziehen, der auch sich als Jumpshooter entwickelt. Also es entsteht ja schon was. Die Frage ist halt wirklich so ein bisschen, sind die in der Spitze dann gut genug? Aber ich meine, über die letzten Wochen waren sie insgesamt eigentlich sehr gut unterwegs. Deswegen will ich sie jetzt auch nicht zu negativ bewerten. Sie sind da im Osten schon, sie schwimmen da schon irgendwo mit.
Ja.
Wenn man sie jetzt vielleicht nicht ganz auf die elitäre Stufe packen will, aber also, weiß nicht, so, wenn man sie zum Beispiel mit Milwaukee vergleicht, deren Top-Level-Talent haben sie nicht, aber ich weiß nicht, ob sie deswegen ein schlechteres Team sind,
wenn es
dann darauf
ankommt. Genau. Also gerade so diese Breite sozusagen und diese Vielseitigkeit, glaube ich, ist schon, also könnte ein Riesenvorteil sein. Oder es ist was, worauf sich aufbauen lässt.
Ja.
Es läuft doch besser als bei Orlando. muss man sagen. Wobei, also ganz kurz, was natürlich auch sehr schön war, dass man so ein paar deutsche Kollegen getroffen hat, so hinter den Kulissen.
Das fandest du vielleicht schön, ne?
Also ja, du,
ich finde das immer schwierig, die zu sehen.
Ja, du bist dann, du warst auch eigentlich weg dann sofort, ne?
Ja, richtig.
Oder dann hat kurz gewunken und war dann.
Schließ mich dann auf der Toilette
an. Ja, oder das Spiel auch eigentlich gar nicht
gesehen. Das Spiel vorbei ist. Bis die Halle leer ist, dann gehe ich erst.
Genau, dann Ole war um 3 zu Hause. Ja. Nicht, weil er unterwegs war im Pariser Nachtleben.
Oder, nee, alles die ganze Zeit auf der Toilette.
Oder doch Fashion Week Party.
Das hätte ich mal machen sollen.
Ja, das wäre der Move gewesen.
Hätte ich meine Fits zeigen können.
Ja.
Einfarbige Hose, einfarbiger Pullover.
Ja.
Geil.
Ist geil.
Das ist nicht ganz so extravagant.
Nee, es ist. Aber es ist ganz interessant.
Ich finde es mal geil. Welcher Postgame-Fit hat dir denn am besten gefallen?
Welcher Postgame-Fit hat mir am besten gefallen? Ich muss kurz überlegen, wen hatten wir denn? Ich fand Chris Paul, fand ich gut.
Das ist stylisch, ne?
Ja, fand ich gut. Also so ein weiter. Es war quasi wie ein Anzug, aber halt auf legerer Anzug.
Ja.
Weit geschnitten, aber jetzt nicht als Sack. Fand ich sehr gut aus, also von der Farbkombination her.
Und aus dem Material einer gemütlichen Decke.
Ja, genau. Und Siakam fand ich auch ganz gut. Ja. Gleich in Denim. Ja gut, sonst Wemby war. Ja gut, das war jetzt
eher so ein Trainingsanzug.
Typ Trainingsanzug, genau. Mathurin mit, was war das, Louis Vuitton-Hose oder keine Ahnung. Das war
jetzt, der sah auf jeden Fall aus, als hätte er noch was vor.
Das war jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Heißt aber, die sind Geschmäcker. Ne?
Könntest du tragen.
Kann ich tragen, meinst du? Ja gut, sollte ich vielleicht mal, hier gibt es ja genügend Läden, kann ich mal gucken, ob ich eine finde.
Eben.
Im Sale. Ja, und wen hatten wir noch? Harry B. Gut, Harry B. war natürlich...
Der ist einfach ein Profi.
Ist ein Profi.
Der ist einfach, ne, als würde er jetzt gleich noch zur Arbeit gehen.
Der hatte halt einen Anzug an.
Ja.
Er hatte einen Anzug an.
Vollkommen korrekt.
Ja. Wie übrigens auch Leute, die hinter den Kulissen einfach random dann auf einmal im Presseraum waren, Andre Iguodala.
Ja.
Und zwar keinen Anzug, aber auch Sean Livingston.
Ja.
Die beiden fand ich sehr random. Auch weil ich nichts gesehen habe. Also weil sie nichts, die haben jetzt nichts, keinen offiziellen
Auftritt. Ja, wir haben gestern spekuliert, ob sie vielleicht Praktikanten sind. Also von Kollegen Dumas oder so, dass sie halt,
ja, das kann natürlich sein.
Darauf aus sind, eine Rolle bei der NBA zu übernehmen. Also ja. Iguodala, bei Livingston weiß es gar nicht, aber Iguodala war ja auf jeden Fall auch immer bei der Spielerunion relativ involviert. Also vielleicht ist das irgendwie so in Vorbereitung auf eine größere Rolle. Vielleicht wollten sie auch einfach nur dabei sein.
Paris.
Endlich mal wieder wohin kommen.
Ja. Ne? Ja, ich glaube, Paris ist dann, hat auch eine gewisse Anziehungskraft dann.
Ja,
denke also ich auch. Trotzdem hätten sie die ganze, sorry Frankreich, sie hätten es trotzdem in London lassen können, aber.
Ja, das ist, also, wie hast du Kollegen Silver interpretiert auf die Frage eines deutschen Kollegen, wie das eigentlich mal ist mit einem Spiel in Deutschland, wie er diebisch gegrinst hat und gesagt hat, stay tuned, meinst du nächstes Jahr?
Es klang schon sehr so, als wäre da in naher Zukunft, als wäre da schon was in der Pipeline.
Als wären sie da was am Planen.
Ja, als könnte die Bombe demnächst platzen. Also ja. so klang das auf jeden Fall.
Das denke ich mal auch.
Naja, ist nur die Frage halt, wo dann, ne? Aber.
Tja. Ich meine, so viele Lokalitäten kommen ja nicht in Frage. Nee. Sie haben damals ja schon mal in Berlin mit den Spurs gegen Alba gespielt, so in Vorbereitung. Die Halle gibt sicherlich her.
Ich weiß nicht, ist die von der Größe her? Reicht die von der Größe?
Ich denke schon.
Ja.
Ja. Glaub schon.
Ja gut, und sonst halt Köln.
Köln hat auf jeden Fall, ja, wäre möglich.
Düsseldorf. München reicht leider nicht.
Ist wahrscheinlich etwas zu klein, ja.
Ja.
Gestern waren es knapp 16.000, die da rein.
Ja, genau. Ja.
Viel kleiner werden sie es wahrscheinlich
nicht. Ja, genau.
Nicht
genau.
Wohl.
Aber ja. Wir
und nächstes Jahr vielleicht mal keine Auslandsreise, was natürlich schade ist.
Eigentlich schade, ja.
Aber auch ganz nett. Vielleicht.
Ja. Wie gesagt. Ich meine, ich bin gerne in Paris, aber ich wäre noch ein bisschen lieber in London. Aber das ist ja meine persönliche Präferenz.
Das ist dein
Präferenz,
Problem. Ne? Das,
ja. Ne? Ja, genau. Dann, wie gesagt, Orlando Magic. In letzter Zeit, also ich glaube, in dem Moment, dass ich gesagt habe, ja, sie haben es irgendwie, ich finde es, sie haben mich so beeindruckt, weil sie einfach, egal was passiert ist, sind sie stehen geblieben und es ging immer weiter, sie haben ihre Spiele gewonnen. Also ich glaube, seitdem haben sie, ich weiß nicht, ob sie seitdem nochmal gewonnen haben.
Ja, dann kam halt Banquero zurück und hat alles kaputt
gemacht. Alles kaputt gemacht, ja, genau. So wie es Ole Freaks sich eigentlich innerlich immer gedacht hat. Jetzt allerdings ist Franz Wagner zurück. Ne? Jetzt geht's bergauf, also heute Nacht noch nicht, weil da ging es gegen die Raptors in die Hose.
Und Banquero hat 1 von 14 gemacht oder so.
Ja.
Alles wegen ihm.
Man muss sich auch wieder ein bisschen reinspielen in den Rhythmus. Ich habe es noch nicht hauen können, deswegen kann ich jetzt auch nicht viel zum Spiel sagen.
Ja, nicht.
Es ist nur einfach Welcome back, Franz Wagner.
Ja.
Das ist
ich meine, es ist ja recht schnell. Es ist natürlich trotzdem so, dass er jetzt 20 Spiele verpasst hat, weshalb er raus ist aus allen Award-Geschichten. Ja. Vielleicht kommt er ja noch als Reservist ins All-Star-Game. Er hätte es, finde ich, verdient.
Ja.
Und hoffe einfach, dass er ja, schnell irgendwie wieder da sind, dass sie sich halt gegenseitig so ein bisschen austarieren, sich finden und dann halt ihre eigentlich sehr gute angefangene Saison dann fortsetzen können, ohne diesen Hänger, den es in letzter Zeit gab, aber der ja auch einfach zu erklären ist. Also
Ja.
wenn dann irgendwie doch so viel vom Fundament wegbricht, dann ist es irgendwann doch auch für das tiefste Team ziemlich schwierig, da noch mit gegen anzustinken.
Vor allem über so einen langen Zeitraum. Und gerade auch, wenn sich dann wieder, dann bilden sich hier dann irgendwelche Gewohnheiten und dann fällt da wieder was weg, dann kommt der wieder zurück und so. Das muss ich dann irgendwie alles finden. Wer sich eventuell bald auch neu finden, erfinden kann, sind die Suns. Man spricht drüber, dass die Jimmy Butler-Gespräche insgesamt heißer würden, also gar nicht unbedingt mit den Suns, aber insgesamt, dass es da so langsam, dass man sich eventuell irgendwo annähern könnte. Und die Suns haben ja einen Trade gemacht.
Sie
Mit
haben
den
sogar schon
Jazz.
zwei gemacht. Aber
Ah ja,
das.
stimmt. Nick Richards, richtig. Sorry. Sie haben jetzt auch einen großen. Also hatten sie vorher auch schon, aber jetzt haben sie einen bisschen beweglicheren
Puls, Entschuldigung. Nein.
großen. Und sie haben jetzt wieder mehr Picks, die sie traden können. Jetzt. Sie haben ihren 2031er First-Round-Pick nach Utah getradet, haben dafür drei First-Rounder für dieses Jahr zurückbekommen, ne? Ist richtig?
Ja,
Also,
also, nee, wobei, ich weiß nicht, ob sie alle für
nee,
dieses Jahr sind. Einer ist auf jeden Fall für
einer ist
dieses
von diesen,
Jahr.
ja, genau. Also, sie haben
Das wird
jetzt,
wahrscheinlich der von den Cavs sein, also
ne?
30 oder 29.
Ja. Die Cavs und die Thunder bemühen sich ja gerade beide nicht, den First Seed zu haben.
Ja,
Insgesamt.
es ist ein Ferntanking. Sie wollen
Ja.
einfach nicht diese Notoriety von 70 Siegen haben.
Ja, genau. Kein No Pressure und sowas. Letztes Mal 70 Siege gab, ging es ja nicht so gut aus.
Es war für den Arsch, sind wir
Ja,
ehrlich.
ja. Deshalb lieber mit 69 rausgehen und dann die Meisterschaft gewinnen. Aber der Pick wird jetzt nicht so gut sein. Sie können aber mehr traden, sie können mehr anbieten. Haben jetzt drei Picks. Könnte für Miami interessanter werden. Wobei es natürlich auch heißt, dass da irgendwie insgesamt drei, vier Teams involviert sein sollten. Es gab mal Gerüchte um die Bucks, dass die Bucks Beal aufnehmen wollen würden. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, Chris Haynes hat berichtet, dass die Bucks kein Interesse haben.
Ja, so wie ich das verstanden habe, war doch das Gerücht eigentlich nur, dass Beal gesagt hat, er könnte sich die Bucks vorstellen und nicht, dass die Bucks gesagt haben, sie könnten sich Beal
Ja,
vorstellen.
genau. Und dass er auch seine No-Trade-Clause verzichten würde, theoretisch, für die Bucks. Also es war eine Meldung auf jeden Fall.
Ja, aber das heißt ja,
Genau.
dass er daran
Ja,
Interesse hätte. Mehr heißt das
genau.
ja nicht.
Aber die Bucks wollen das wohl nicht. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen,
Ich wüsste auch nicht, warum sie das machen würden.
weil wenn du, also Middleton war natürlich dann einer, der dann hätte involviert sein sollen, dann gibst du einen ab, bei dem es gut ist, wenn er da ist, der aber halt viel verletzt ist und holst jemand anderen, der im Endeffekt dieselbe Verletzungsproblematik hat.
Und den destruktivsten Vertrag hat.
Ja.
Also in dem Fall würden die Bucks, die ja Meister werden wollen, würden sich einschalten in den Deal und dabei Miami und Phoenix dabei helfen, deren Ziele
Ja.
zu verwirklichen, mehr oder weniger. Also
Ja.
ohne dass ich jetzt denke, dass Phoenix Meister wird, wenn sie das machen, oder dass Miami super glücklich wird, aber Miami käme dadurch halt, Middleton hat ja nicht mehr so einen langfristigen Vertrag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sie kämen auf jeden Fall aus der Situation raus, dass sie jetzt Beal zurücknehmen müssten.
Ja.
Und also ich glaube nicht, dass Milwaukee denkt, wenn sie jetzt statt Middleton und Connaughton oder so, der ja wahrscheinlich auch noch damit rausgehen müsste, wenn sie da Beal hätten, dass sie signifikant besser machen würde. Also ich wüsste auch nicht, warum man das denken würde, weil das
Ja.
meiner Meinung nach einfach nicht der Fall ist.
Ja.
Also für die Bucks finde ich einen ganz komischen Ansatz, das zu machen.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch nicht verstanden. Ich habe auch manche so Trade Proposals gesehen, nicht gemeldet, sondern halt, wie es halt gehen könnte. Dann hätten die Bucks dann irgendwie noch Alec Burks dazu bekommen, hätten aber Bobby Portis abgegeben. Also dann.
Ja, also
Also
ich
so.
meine, wenn die sich einschalten würden, dann doch, warum dann nicht für Butler?
Ja.
Also
Das wäre so, ja, genau.
warum würden die versuchen, den Suns dabei zu helfen?
Ja. Wobei sie da wahrscheinlich nicht die nötigen Assets haben.
Haben sie weniger als die Suns?
Also sie haben zumindest nicht diese drei First-Rounder, die.
Ja, okay. Oder sonst?
Also, ja.
Weiß ich jetzt auch nicht. Also
Also,
halte ich für. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einen Weg geben wird, Butler zu den Suns zu zwingen. Die Chance ist wahrscheinlich gestiegen durch diese drei Picks, selbst wenn
ja.
das nicht die geilsten Picks sein sollten. Aber ich weiß nicht, warum die Bucks da das Team sein sollten, das das erleichtert. Ich glaube,
Nee.
das müsste eigentlich ein anderes sein. Ne? Wir haben ja neulich schon mal auch so ein bisschen spekuliert, ob das vielleicht Detroit sein könnte, weil ich da auch immer noch denke, warum.
Warum sollten die sich den Vertrag holen?
Ja, warum sollten die nicht stattdessen sich bei den Bulls melden und versuchen, Levine zu kriegen, der
Ja.
besser ist und günstiger?
Ja.
Also, das würde ihnen ja mehr helfen. Dann müssten sie
Aber
jetzt auch nicht
dann,
irgendwie sich einschalten.
ich möchte nochmal darauf hinweisen, den Satz aus Ole Frerichs Mund zu hören, warum sie nicht Lawine holen sollten, der besser ist
Und
und
günstiger.
günstiger. Ja, es ist
Und keine
eigentlich.
No-Trade-Klausel hat.
Ja,
Ich meine, also Beal und Levine sind ja schon ein bisschen in der Corner, würde ich sagen. So die haben ja schon ein paar Überschneidungen, aber Levine ist in dieser Saison einfach viel, viel besser. Das muss man schon einfach so sagen.
Ja.
Auch als größter Fan des Zacharias Levine auf der ganzen Welt, der ich ja bin.
Der du bist, der richtig. Ja, also bin ich zu 100% bei dir. Also gerade für ein junges Team, bei dem es jetzt irgendwie bergauf geht, sich dann halt irgendwie so einen Vertrag zu holen, der...
Ja, ich finde, Detroit könnte das schon machen, aber Levine wäre eigentlich besser.
Es würde mehr Sinn ergeben und trotzdem, ich würde mir trotzdem die Frage stellen, weshalb du dir diesen Vertrag ans Bein binden sollst. Klar, kommt es dann irgendwie drauf an, was du noch bekommst, so als Kompensation. Aber es ist halt irgendwie was dir, wenn du in deiner Entwicklung bist und ja irgendwie dieses Jahr auch endlich mal die Entwicklung in eine positive Richtung geht und du dann sagst, okay, also was dein Handlungsspielraum einschränkt, da muss schon viel mitkommen.
Genau.
Dass du sagst, ich mache
das. Und die Chance würde halt bestehen, dass man da was drauf bekommt. Also ein Leckerli. Für Levine wahrscheinlich tendenziell eher was.
Ja, was abgeben muss, ja.
Was abgeben müsste.
Und ich meine, Bradley Beal kann ja Basketball spielen. Das ist jetzt nicht so, dass dass Bradley Beal blind wäre oder dass das nicht funktioniert. Also das ist jetzt, ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, wenn ein Spieler so einen miesen Vertrag hat und noch dazu in einer blöden Situation ist, wie es jetzt Beal ist in Phoenix, dass man dann irgendwie so dieses, also in der mal so ein bisschen die Qualität an sich vergisst. Was du halt bei Beal, nicht dass Beal jetzt irgendwie für Detroit, also ich glaube jetzt nicht, dass Detroit endlos viel besser wäre mit Bradley Beal.
Wenn er den Platz von Tim Hardaway Jr. einnimmt, dann würde ich schon sagen, das wäre schon ein Upgrade.
Es wäre ein Upgrade.
Es wäre halt im Moment so eine Vertretung, weil eigentlich perspektivisch wäre das ja wahrscheinlich wieder der Platz von Jaden Ivey in der Starting Five, aber das wäre jetzt halt erstmal so Soforthilfe bei einem Team, was über die letzten 10, 15 Jahre fast nie in den Playoffs war, nie irgendwas gerissen hat in den Playoffs und das jetzt gerade halt mal ein bisschen besser dasteht und glaube ich auch organisationsmäßig ungeduldig ist. Das wäre halt so eine Möglichkeit, wie können wir in dieser Saison relativ easy noch einen Schritt nach vorne machen, vielleicht was obendrauf bekommen und abgesehen davon können wir es uns jetzt gerade auch noch leisten. Und dann halt nicht mehr. Es ist trotzdem nicht super geil. Nee, und es wäre trotzdem eher mit Levine cool, wenn man da sich eher noch vorstellen könnte, vielleicht bereichert der uns auch noch ein bisschen,
bisschen mehr. Genau. Ich meine, und mit Beal ist es schon auch so ein bisschen schwieriger, wenn Ivy dann zurück ist. Also wie geht es dann? Also kommt Beal dann von der Bank, weil wenn du Kate, Ivy und Beal regelmäßig kombinieren willst, ist es, glaube ich, vom positionell nicht ganz optimal und auch vom Spiel her nicht ganz optimal, von der Länge her nicht ganz optimal. Und deshalb, ja, es wäre halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dir dann so ein paar kleinere Probleme reinholst. Und wie gesagt, dann hast du halt diesen großen Vertrag, bei dem du sagst, okay, jetzt für dieses halbe Jahr war es irgendwie cool, aber eigentlich haben wir eine andere Idee. Und dann kriegst du, dann musst du, keine Ahnung, findest du einen Abnehmer oder wie machst du das? Ich weiß nicht, ob es zu viele, wie gesagt, abhängig davon, was mitkäme, ob es nicht zu viele Kopfschmerzen für Detroit wären. Und wie du sagst, ich meine, du sagst ja auch, also vielleicht mal irgendwie bei Levine nachfragen oder bei den Bulls nachfragen, was sie wollen, weil die Bulls natürlich jetzt, eine Natur ist natürlich ein knallharter Verhandlungspartner, ne? Jetzt, wenn, dann muss jetzt natürlich schon was kommen. So wie Zacharias performt.
Der würde wahrscheinlich noch ein, zwei First-Rounder drauflegen. Ne?
Wir schauen mal, was da passiert. Jimmy Butler hat ja schon relativ offensiv formuliert, dass er gerne nach Phoenix will, beziehungsweise auf seine
immer gesperrt.
Ins Gesicht subtile Art.
Ich finde das schon auch, also, dass er halt irgendwie jetzt ein paar Spiele absolviert und dann irgendwie sofort wieder sich halt verhält wie der letzte Arsch und nicht zu irgendwelchen Teamreisen pünktlich erscheint und so, als sich in der Zion Williamson Schule bedient und wahrscheinlich auch noch ein bisschen was darüber hinaus macht. Es ist alles ein bisschen albern. Eigentlich bin ich da auch mittlerweile an dem Punkt, also ich gucke mir dann schon die Schlagzeilen an, aber eigentlich, ich warte da jetzt auch, bis was passiert, ehe es mich super doll interessiert, was mit Butler jetzt passiert. Wie gesagt, ich glaube schon, dass er irgendwann wahrscheinlich in Phoenix landen wird, aber ob die dann dadurch alle glücklich werden, bis ans Ende ihrer Tage. Auch das bezweifle ich.
Da würde ich auch mal ein Fragezeichen hintersetzen. Aber vielleicht sind sie für den Moment ein bisschen glücklicher. Das reicht ja manchmal auch schon.
Ja. Und dann können wir weiter schauen. Butler und Durant sich die erst ein paar Male unterhalten, sich ein paar Mal in die Augen sehen und merken, der ist ja noch grumpier als ich. So scheiße, ich bin nicht der Alpha-Grump.
Aber ich kann auch eins draufsetzen. Ich kann auch eins draufsetzen. Und dann, ja. Wir schauen mal, was da so passiert.
All-Stars?
All-Stars, richtig, All-Stars. Ja, ich würde sagen, im Westen lief es richtig geil, ne? So war.
Ja, die alten Säcke sind halt
dabei.
Erzwungen von der NBA.
Das sind ja weiterhin.
Da hätten wir Kollege Silber gestern mal fragen können. Warum müsst ihr uns eigentlich die alten Säcke immer so reinzwängen?
Ja. Das wäre tatsächlich.
Das hätte er bestimmt gut gefunden.
Warum? Aber die Frage ist ja schon, wie du es. Also klar kannst du es melken und die Leute interessiert es ja auch. Und dann willst du natürlich auch irgendwie melken, solange sie noch da sind. Irgendwann sind sie halt weg.
Ja.
Wie kriegst du den Dreh hin, dass du das so langsam. Also den Übergang zur neuen Generation. Also du musst ja, also ich meine, wir haben jetzt schon diesen Cleveland OKC zum Beispiel, haben sich schon ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt und sowas. Aber so, also oft, ich denke manchmal schon, ich würde mir schon manchmal denken, ob es jetzt nicht offensiver sein müsste.
Ja, gut. Mehr, ich meine, die All-Star-Nominierung.
Aber All-Star könnte ja genau, abgesehen davon können sie ja, nee, also das war jetzt allgemein. Also All-Star können sie ja nichts dafür. Das ist
da ja, sind ja die Fans schuld
dran. Da sind die Fans schuld dran. Und aber das sagt wiederum, im Endeffekt sagt auch wieder aus, dass die Liga es ja dann irgendwie auf irgendeine Art auch für den Moment zumindest richtig macht.
Ja. Ja, also die drei sind halt auch einfach bekannt. Mhm.
Mhm. Wir hatten, also interessant zum Beispiel, dass Edwards nicht dabei ist, Kyrie nicht dabei ist, die wir ja drin hatten, beide, ne?
Nö, Edwards hatte ich nicht in der Starting
Five. Nein, hast du nicht. Ich hatte wen hattest du nochmal? Wie
war's? Levembi.
Nein, Levembi hatte ich auch drin. Levembi hatte ich drin.
Und J-Dub.
J-Dub hattest du noch drin, genau. Ich hatte Ange statt J-Dub drin,
glaube
ich.
Ausnahmsweise mal Winning Basketball, ne?
Ja, genau. Und sonst.
Finde ich auch nicht schlecht, wenn Leute dafür belohnt werden, dass sie sehr gut sind bei guten Teams.
Ja. Gut, Wemby, ne?
Ja, also in seinen Minuten haben sie ein Net-Rating von einem 50-Siege-Team.
Ja.
Kann er ja nichts dafür, dass die ohne ihn eine Bauchlandung machen, eine nach der anderen.
Ja.
Die sich einfach nur die ganze Zeit auf den Boden legen und sich ergeben.
Das ist das Jokic-Syndrom.
Ja.
Wir haben übrigens, wenn ihr euch jetzt fragt, wie eure Teams haben wir gar nicht. Haben wir am Dienstag besprochen. War es Dienstag?
Ich glaube, es
war Dienstag. Bei Patreon. Patreon.com/Korpiger Podcast. Mit. Vollkommen richtig. Dort gibt's solchen Extra-Content. Es gibt auch anderen Extra-Content, Mailbags zum Beispiel. Und das gibt's für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an euch. Genau. Und da hatten wir ein etwas anderes Starting Fives. Im Osten war es ähnlicher, ne? Da hatten wir, da ist jetzt Mitchell, Brunson, Giannis,
Tatum,
Towns. Und Towns. Und du hattest mich am Ende so überzeugt, dass ich auch Towns reingenommen hatte, ne?
Ja, und ich hatte Garland statt Mitchell.
Genau, so war's. Also von daher im Osten sind wir eher d'accord. Mhm. Daddy Song. Im Westen, ja, es ist halt irgendwie so. Ja. Ich hatte ursprünglich sogar Steph drin statt Kyrie.
Ja.
Richtig?
Ja, genau. Und ich meine, ich hatte Curry und Durant zumindest auch in meinem Team. Ich hatte Durant halt als Wildcard und nicht als Starter. Und ich hatte LeBron gar nicht dabei. Aber also haben wir ja auch da die ganze Zeit gesagt, die werden natürlich drin sein.
Ja,
weil genau. Ist halt so. Es gibt auch Schlimmeres. Das muss man dazu
sagen. Generell All-Star-Nominierungen, das ist sowieso für den, nicht nur für den Weltfrieden, auch für den NBA-Frieden.
Für mich wird es nur tragisch, wenn am Ende dann Jim Harden dadurch keinen Platz bekommt, weil ich finde, der hat es in dieser Saison
irgendwie das verdient.
Muss man einfach sagen.
Das stimmt. Und es könnte passieren, dass er keinen bekommt, ne?
Ja.
Ist gerade, es war so einer der letzten bei uns jetzt quasi und jetzt LeBron reingerutscht.
Ja, und also, ich meine, es kann auch sein, wobei mich das schon irgendwie ein bisschen schockieren würde, dass es J-Dub halt nicht schafft.
Mhm.
Oder dass es jemand wie Fox nicht schafft.
Mhm.
Der für mich auch reingehört. Oh, mal gucken. Also ein bisschen, jetzt ist ja noch erstmal ein bisschen Zeit, bis die Reservisten. Woher, wann werden die nochmal bekannt gegeben? Werden die sogar schon nächste Woche bekannt gegeben?
Schwes ist acht, ne?
Könnte durchaus sein.
Also möglich. Möglich, ich weiß es nicht. Aber da die Coaches.
Überrascht.
Ja. Da die Coaches entscheiden, könnte es natürlich passieren, dass. Ja, Jada, was meinst du? Also kriegt J-Dub so ein bisschen LaMelo snubbed als All-Star-Game-Stars. Ich weiß nicht, ob es ein Snub ist, aber.
Naja, er hatte halt die meisten Fanvotes unter den Guards im Osten, aber Medien und Spieler waren da wohl nicht ganz d'accord mit. Die haben gerufen, Jacques. Und dann war das halt nix.
Ja, da ist es. 30. Januar.
Ja.
Nächsten Donnerstag.
Tja, stimmt. Dann. Sind wir mal gespannt. Also hat Franz jetzt wahrscheinlich so 2-3 Spiele Zeit, um die Leute daran zu erinnern, wer zum Teufel er ist.
Aber das wird er tun. Das wird er tun, er muss einfach mit. Gut, wir müssen weiter, ne?
Mhm.
Dann.
Fürchte auch.
Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr jetzt gerne öfter zuhören wollen, weil ihr es vorher nicht getan habt, geht natürlich problemlos bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, auf YouTube. Ihr könnt uns folgen auf X, ihr könnt uns folgen auf Instagram. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt demnächst euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen.